Alles ist schwer, bis es leicht wird. Und manchmal bleibt es schwer. Ich saß neulich mit einigen Freunden zusammen und im fortgeschrittenen Lauf des Abends fing auf einmal einer an, davon zu erzählen, dass er vor einiger Zeit wahnsinnig viel Geld in Sand gesetzt hat. Wir waren erst ein bisschen irritiert, okay, über was reden wir gerade? Und es hat sich dann so ergeben, dass wir nach und nach erzählt haben, ja, wo haben wir eigentlich mal Geld oder andere Dinge in Sand gesetzt die letzten Jahre. Und am nächsten Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich gedacht, über was haben wir da eigentlich geredet? Hat sich so komisch angefühlt. Ich habe gemerkt, es hat so zwei Tabus aufgebrochen. Einerseits über Geld redet man nicht, an so einem Freundesabend über Geld zu reden. Und über Geld in den Sand setzen redet man erst recht nicht. Und es war so ein komischer Moment, wo aber viel deutlich wurde, über was wir eigentlich nicht reden in unserem Leben. Im CVM, als ich angefangen habe vor einigen Jahren in Karlsruhe, war eine Sache, die ich machen musste, nämlich eine Jugendgruppe, Tenzing, wer es kennt, Musik, Kultur, Spaß, 30 Jahre Bestand in Karlsruhe, über 60 Jugendliche. Es hat sich die Jahre nicht gut entwickelt und wir mussten diese Gruppe begraben. Und ich war damals Jugendreferent und das war schwierig, sich einzugestehen. Es ist ein Format, ein Konzept, was nicht mehr funktioniert. Gerade in der Kinder- und Jugendarbeit in Kirche und CVM gibt es Menschen, die Dinge gründen und es gibt Menschen, die Dinge auch begraben müssen. Oder lange Zeit oder einige Zeit hatte ich auch als Hauptamtlicher Zweifel in meinem Glauben, ob das alles so stimmt, ob das so richtig ist. Und das ist auch was, im hauptamtlichen Dienst in der Kirche und im CVM redet man auch nicht so gern drüber, wie man selbst auch zweifelt oder wo man selbst auch hadert. Was sind deine, was sind ihre Hinfallmomente im Leben? Sind es Momente in Beziehung, im Beruf? Geht es um Geld, um Glauben? Diese ganzen Dinge haben eine Gemeinsamkeit, man redet da nicht drüber oder sehr ungern, weil man sich schämt, eine Niederlage eingestehen muss. Es ist unangenehm, übers Scheitern, übers Hinfallen zu reden. Wir sind Meisterinnen und Meister darin, Dinge schön zu reden, schön zu filtern, schön zu malen. Dabei ist es eigentlich ja kein Geheimnis, Hinfallen, Scheitern, Niederlagen erleiden gehören zum Leben dazu. Mehr als 80% aller Startups, Firmenneugründungen scheitern innerhalb von 3 Jahren. Man kann davon ausgehen also, dass die meisten Menschen schon mal beruflich hingefallen sind, sich finanziell verschätzt haben. Natürlich ist es schöner, über die guten, erfolgreichen Dinge zu reden, über das, was gelungen ist, was beeindruckend ist, was andere beeindruckt. Aber wieso ist es so, dass es uns so schwer fällt, hinzufallen bzw. mit dem Scheitern umzugehen? Es muss ja Gründe geben für diese Scham. Die Psychologie hat dazu einen Fachbegriff, die sogenannte Failure Gap, eine Lücke in der Wahrnehmung von Niederlage und Fehlern. Diese Lücke sagt, dass es eine Kluft gibt zwischen tatsächlicher Häufigkeit von Misserfolgen in der Welt oder in meinem Umfeld um mich herum und meiner eigenen Einschätzung von diesen Dingen. Anders gesagt, Menschen unterschätzen, wie oft Dinge schiefgehen. Wenn in deinem Umfeld niemand ehrlich davon erzählt, dass die Beziehung kaputt gegangen ist, man Geld in den Sand gesetzt hat oder man vielleicht auch seinen Job verloren hat oder eben Eltern um dich herum, deren Kinder nur durchschlafen, dann hast du vielleicht den Eindruck, wenn bei dir diese Dinge nicht gelingen, dass es nicht normal ist, dass das passiert. Dass man davon ausgehen kann, dass du der Einzige bist, bei dem oder zu der Minderheit gehört, wo die Dinge nicht gut laufen. Und daraus entstehen dann Tabus oder die Tendenz, alles auch oft so schön reden zu wollen, schön zu sehen, beschreiben zu wollen. Unsere Gesellschaft ist vielleicht auch seit Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten, auf Wachstum ausgerichtet. In allen Bereichen, vor allem in Wirtschaft. Da ist wenig Platz auch für Niederlagen. Es ist fest eingebrannt in unsere Kultur, dass alles vorangehen muss. Ne? Wenn man in den Nachrichten sieht, irgendwie die neuesten Quartalzahlen, die Wirtschaft ist 0,3% weniger gewachsen als erhofft, da kriegt man schon das Kribbeln, geht es jetzt alles kaputt? Ne? Wir sind darauf getrimmt, dass es immer positives Wachstum geben muss, dass immer alles weitergehen muss. Misserfolg wird auch oft über Zahlen gemessen. Und auch die Ebene unseres Glaubens ist, wie ich finde, davon betroffen. Von diesem immensen Wunsch, dass immer alles gelingt. Und es sehr, sehr schlimm ist, wenn etwas misslingt. Wir hatten vor Jahren im CVM mal einen Abend, Tina hat es eben auch in einer anderen Weise erklärt, so einen Abend, wo wir über das Scheitern geredet haben, im Glauben. Wo sind eigentlich Dinge, die du für dich noch nie aussprechen konntest, was dein Glaube vielleicht, wo du von deinem Glauben enttäuscht warst, weil die Dinge anders gelaufen sind, als du es erhofft hast vor Gott. Und das war ein sehr intensiver Abend mit viel Tränen, aber ganz viel Ehrlichkeit. Das ist ein Abend, den man nicht jeden Monat mal machen kann, sondern der vielleicht alle paar Jahre mal dran ist, um dieses Korrektiv zu bilden von, es ist nicht immer alles straightforward, Wachstum und herrlich, sondern diese anderen Momente, diese Ehrlichkeit gehören dazu. These, wir haben uns auch einen Glauben angeeignet, der sich mehr um Wachstumsprognose sorgt, als um die Momente des Hinfallens, sich mit den Momenten des Hinfallens beschäftigt. Über Erfolge zu sprechen, belohnt dich sozial, es bringt Anerkennung, Status, Zugehörigkeit, Misserfolge, Zweifel, Niederlagen hingegen können als Zeichen von Inkompetenz oder im Kontext auch von Glauben als Schwachheit interpretiert werden. Dabei beschreibt die Bibel so schön Menschen, wie Menschen auch scheitern können. Als erstes denkt man beim Scheitern ja auch an Petrus, so den Prototyp des Scheiternden, der kompromisslose Mitstreiter Jesu, der sich so oft an die Brust schlägt und sagt, ich werde dich nie verlassen, Herr. Der einem Soldaten, der Jesus festnehmen will, das Ohr abschlägt und der wenige Stunden später Jesus aber dreimal verleugnet und in diesem Moment alles zusammenbrechen sieht, was er aufgebaut hat. Oder König David, der erfolgreiche Aufsteiger in der Königsdynastie, gefeiert als gesalbter Diener Gottes, begeht er Ehebruch. Und um diesen Fehltritt zu vertuschen, lässt er den Ehemann der Frau an die vorderste Front schicken, was dessen sicheren Tod bedeutet. Der Prophet Nathan hält ihm aber später den Spiegel vor und David bricht zusammen, gesteht den Fehler ein und trägt die schmerzhaften Konsequenzen. Oder der Prophet Elia am Horeb, der ebenfalls zusammenbricht unter der Schwere seines Auftrags in 1. Könige 19. Wir erleben Elia an einem absoluten Tiefpunkt. Kurz zuvor hat er auf dem Berg Karmel noch einen triumphalen Sieg über die Propheten des Baals errungen und plötzlich sitzt er verzweifelt in der Wüste und weint bitterlich. Er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Gott, ich schaff das nicht. Das macht alles keinen Sinn. Elia steht hier unter einem Eindruck einer Aussage der Königin Isabel, die ihn aufgrund seiner vorherigen Taten bedroht. Ich werde dich bestrafen dafür. Und das löst so spirituell, körperlich, psychisch Stress in ihm aus. Er fühlt sich als Versager. Er hatte gehofft, durch das Wunder auf dem Karmel, das Volk Israel dauerhaft zur Umkehr zu bewegen. Doch Isabels Reaktion zeigt ihm, dass sich im Grunde nichts geändert hat an dem Werdegang seines Volkes. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er fühlt sich alleine. Später im Kapitel klagt er sogar noch, dass er der Einzige sei, der Gott noch treu geblieben ist, auch wenn Gott ihm später entgegnet, dass es noch 7000 andere gibt. Aber diese absolute Einsamkeit drückt ihn in diesem Moment nieder. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, dass Gott Elia nicht für seine Depression oder seinen Todeswunsch bestraft. Er schickt ihn einen Engel, der Elia erstmal das gibt, was er am dringendsten braucht. Essen, trinken, schlafen. Und erst nach dieser körperlichen Erholung spricht Gott wieder tiefergehend mit ihm. Für Elia ist das ein Meilenstein in seinem Leben und Wirken, ein wichtiges Scharnierstück zwischen seinem Aufstieg und dem Übergang zu seinem Amt. Die Bibel hat kein Problem mit dem Hinfallen. Für die Bibel ist es normal, dass wir aufgrund unserer Menschlichkeit scheitern, weil Fehlbarkeit in unsere DNA eingeschweißt ist. Und für die Bibelschreiber ist es klar, dass wir immer wieder auch als Menschen die vertrauten, die geplanten Wege verlassen müssen. Dass das Loslassen müssen zum Glaubensweg dazugehört wie Salz in der Suppe. Elia bricht unter der Last der Erwartung zusammen und das wird hier nicht beschönigt oder weggelassen. Er ist nicht mehr der unnahbare, eiserne Prophet, sondern zeigt sich zutiefst menschlich, verletzlich, verzweifelt. Das sind die Menschen, die von Gott geprägt werden. Und dieses Erkennen und dieses Benennen davon ist ein wesentlicher Teil, wenn man Scheitern wie man scheitert und wie man damit umgeht, wenn man darauf schaut. Im Gegenteil zu verdrängen und verzerren. Gott nimmt das Scheitern sozusagen als Rohmaterial für etwas völlig Neues. Wenn wir hinfallen, ist das für Gott kein Betriebsunfall, sondern der Ort der Verwandlung. Wir dürfen verstehen, echte Nähe, echte Veränderung, echte Tragfähigkeit braucht die Offenheit für das Hinfallen dürfen. Das Scheitern für das Dreckige. Erst wenn das Alte scheitert, bricht der Raum für Gottes neues Handeln überhaupt erst auf. 2. Korinther 12 steht, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich ergänze, Gottes Kraft ist in denen mächtig, die ihre Schwachheit sehen und benennen. Wer das tut, wird empfänglich für diese verwandelnde Kraft, für das das Alte vergeht und Neues werden kann. Das ist leicht gesagt. Wir wissen, was diese Verlusterfahrungen, die wir haben, mit uns machen. Kündigung, finanzielle Verluste, Konzepte in der Kirche und im CVM scheitern. Man kann sich noch so sehr anstrengen, es geht gefühlt nichts bergauf. Aber ich glaube, wenn an solchen Stellen nicht der Mantel des Verschleierns, des Tabuisierens, der Verdrängung darüber gerollt wird, sind diese Dinge, so schmerzhaft auch sie einzugestehen sind, bereit für eine Form der Verwandlung. Aber die Gefahr ist, dass wir oft auch zu schnell sagen, ja, Gott macht aus dem Scheitern auch was Gutes. Das wäre zu einfach, vielleicht auch zu platt. Bei Elia ist das nicht nur so, Elia, jetzt hast du ausgeweint, jetzt geht's weiter, du hast einen Job, jetzt geht's voran. Nein, Gott definiert Elias Identität durch dieses Erlebnis neu, indem er ihn sieht und begleitet in seinem Selbstzweifeln. Und dann schickt er ihn mit neuem Mut zurück. Geh deinen Weg, sagt Gott, geh deines Weges. Die Krone, seine prophetische Würde, ist gerichtet. Vor wenigen Jahren hat der Soziologe Hartmut Rosa ein Buch geschrieben. Demokratie braucht Religion, ist der Titel. Und darin geht es um eine These, die er aufstellt, dass in unserer Gesellschaft ein rasender Stillstand herrscht. Einerseits rasend, weil eben, wie ich sagte, alles auf Wachstum ausgerichtet ist. Das macht uns immer schneller, immer getriebener. Alles dreht sich. Und auf der anderen Seite Stillstand, weil wir trotz dieses Wachstums nicht mehr an Erkenntnis gewinnen. Ganz im Gegenteil. Wir gestalten rasend ein Miteinander, eine Kultur, die gar nicht mehr anhalten kann und fragt, wieso, weshalb, warum? Wo sind wir hier eigentlich? Der, wie Rosa sagt, die Weltbeziehung fehlt. Sein Ausweg ist, ihr in Kirche, er ist nicht Christ, ihr in Kirche habt das Potenzial, solche Räume zu schaffen, wo ihr euch auch als Scheiternde bewegen könnt. Wo ihr Räume habt, wo Resonanz mit etwas Höherem entsteht. Wo wir lernen können, mit Scheitern, mit Perspektivsorgen, mit Ängsten, mit Tod und Trauer umzugehen. Und er spricht der Kirche, der Religion ein Potenzial zu, diese Räume zu sehen und zu gestalten. Es ist unser christlicher Auftrag, diese Herzenshaltung groß zu machen, nicht zu verdecken, sondern Begegnung Raum zu geben. Für den Soziologen ist das salopp gesagt, egal was die Intention dahinter ist für solche Räume. Er sagt nur, dass es wichtig ist, dass es sie gibt. Wir aber wissen, unser Zweck, das Ziel unserer Begegnungsorte hat einen Namen, nämlich Jesus Christus. Ich glaube, unsere Zeit und die Menschen in ihr brauchen das so sehr. Es ist immer schwierig zu formulieren, was Menschen, was die Gesellschaft braucht. Ich weiß, aber ich sehe das so sehr bei der jüngeren Generation, diese Sehnsucht danach, anhalten zu können, sich orientieren zu können, sich Zeit zu lassen, mit dem, was nicht gelingt, umgehen zu lernen. Zu lernen, in dieser rasenden Zeit Sinn zu finden. Und auch bei der älteren Generation diese wachsende Unsicherheit über Lebenssorgen, über Gesundheitssorgen, auch über Tod und über Trauer reden zu können. Es ist einerseits wichtig, dass wir als Kirche, als CVM die Türen öffnen, aber auch die Herzlichkeit, die Offenheit und das Miteinander dahinter, darin zu gestalten. Wer oder wo, wenn ich an solchen Orten, ist eine Offenheit auch über das, was nicht gelingt. Wo sonst kann das geredet werden als in einer Kultur, wo der Geist Christi uns befreit und uns zusammenführt. Das ist unser Auftrag, dass wir in solchen Räumen, in solchen Gemeinschaften ehrlich miteinander umgehen und nichts beschönigen. Damit Menschen nicht nur sich die königliche Krone richten können, sondern dass sie sie auch erstmal aufgesetzt kriegen. In der Zusage, ihr seid Geschöpfe Gottes. Und es gehört dazu, dass nicht alles gelingt. Und deshalb können wir darüber reden, was nicht gut läuft, können uns stärken und sehnen miteinander. Amen.